Guten Morgen, ihr Lieben. Frohe Pfingsten uns allen. Letzte Woche haben wir ja von Steffen gehört, wie es ist, die gute Nachricht zu verbreiten. Beziehungsweise er hat ja da an die zwei vorigen Male angeknüpft, die gute Nachricht, was das überhaupt ist und wie es sich verhält, wenn man sie weitergibt. Und was mir am letzten Sonntag nochmal so deutlich wurde, ist, eigentlich bin ich komplett unfähig, die gute Nachricht weiterzugeben, insofern ich die ganze Zeit den Blick auf mich selber habe. Ja, es ist ja ähnlich wie Mose, als er von Gott berufen wurde. Und Gott hat wissen lassen, schick doch meinen Bruder Aaron, der ist doch redegewandter als ich. Und Gott ihn hat wissen lassen, habe ich nicht den Mund gemacht, weiß ich denn nicht, dass dein Bruder besser reden kann als du? Aber er hat ja Mose auserwählt. Ja? Und es geht ja, worauf ich hinaus will, wozu mich der letzte Sonntag gedanklich angeregt hat, ist, es ist ja nicht die eigene Kraft, sondern die Kraft aus der Höhe, die uns verheißen wurde, die uns dazu befähigt, Zeugen Jesu zu sein. Und um diese soll es heute gehen. Die Botschaft trägt den Titel Die Verheißung. Eine Verheißung ist ja ein göttliches Versprechen. Ja? Und als Grundlage, Hans-Jürgen hat uns ja den Text gerade verlesen, dient uns da der Text aus Johannes 14, die Verse 15 bis 26. Bevor wir aber uns die Verse im Einzelnen anschauen, würde ich auch noch mal ins Gebet gehen und den Herrn um seinen Beistand bitten. Himmlischer Vater, im Namen Jesu danke ich dir für deine Gnade, für deine Barmherzigkeit, für deine Liebe und für deine Vergebung, was du alles am Kreuz von Golgatha für jedermann zum Ausdruck gebracht hast. Hab Dank dafür. Danke für diesen Morgen, danke für diese Zusammenkunft. Danke, dass wir uns jetzt zu deinen Füßen begeben dürfen, um von dir zu hören, sodass du in unser aller Leben sprichst, Herr. Danke, dass du in uns diese Bereitschaft dazu bewirkt hast, das Wollen und ja, die Bereitschaft. Aber Herr, wir brauchen dich dazu. Lenke und leite du uns jetzt durch die einzelnen Verse. Dein Wort ist die Wahrheit. Heilige du uns in der Wahrheit zu deiner Ehre, Herr. Amen. In Vers 15 beginnt der Herr Jesus mit dem Aufruf, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Das ist ja schon sehr herausfordernd. Aber was auffällt, ist, dass die Einhaltung der Gebote nichts mit Gerechtigkeit zu tun hat, sondern vielmehr ein Ausdruck der Liebe zu unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Denn er sagt ja, liebt ihr mich, also jeder, der ihn liebt, da sind wir gefordert jetzt, so haltet meine Gebote. Ja? Die Liebe zum Herrn resultiert also in Gehorsam. Ja? Das wird uns an anderer Stelle auch nochmal deutlich, als der Herr uns in der Bergpredigt von dem klugen und von dem törichten Baumeister berichtet. Ja, der Kluge ist, der die Worte hört des Herrn und sie tut. Der baut sein Haus auf Fels. Und der andere, der Törichte, der sie hört, aber nicht tut, baut auf Sand. Ja. Hier ist jetzt aber auch nochmal wichtig, deutlich zu machen, durch die Einhaltung der Gebote erwerben wir keine Rechtfertigung vor Gott, ja, dass wir uns unser Standing, unsere Position vor Gott erwerben könnten. denn das wäre jetzt eine Werksgerechtigkeit und das kann überhaupt nicht gehen, denn der Herr lässt uns wissen, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch ihn. Also diese Stellung vor Gott, gerecht gesprochen zu werden, geht nur durch Jesus Christus und durch ihn allein. Der Gehorsam jetzt, auf den der Herr hier aus ist, ist vielmehr ein Resultat aus der Liebe, die einen erfasst hat. Und das ist eine Frucht, wenn man so will, die organisch entsteht. Eduard, kannst du mal den nächsten Vers bitte einblenden? In Vers 16 erfahren wir, dass der Herr Jesus den Vater bitten will. Oder wollte vielmehr. Sodass uns ein anderer Beistand gegeben wird. Lasst uns da mal einhalten. Also diese Verheißung, die Ausgießung dieser Verheißung, an der wir uns jetzt an diesem Tag erinnern dürfen, ist eine Folge des Bittens Jesu an den Vater und diese Formulierung, einen anderen Beistand. Dann stellt sich ja im Umkehrschluss die Frage, wer ist denn der eine Beistand? Ja? Also das ist der Herr Jesus, der uns beisteht und den Jüngern beigestanden hat, 3,5 Jahre lang. Aber hier ist eben die Rede davon, dass ein anderer Beistand kommt und es wird noch viel besser, dass er bei uns bleibt in Ewigkeit. Und hier ist es jetzt so, dass wir, wenn wir ins Alte Testament schauen, da kam ja auch die Verheißung, der Heilige Geist auf einige wenige. Wir erinnern uns an den ersten König des Volkes Israel, Saul, oder auch an seinen Nachfolger David. Aber was bei beiden in dieser Situation deutlich wurde, ist, dass der Heilige Geist von Saul gewichen ist. Ja? Das war das Resultat einer Ungehorsamkeit Saulus Gott gegenüber. Und so hat sich der Heilige Geist nach und nach von Saulus zurückgezogen und entfernt. Und das kommt auch nochmal zum Ausdruck in dem Psalm, den der König David oder der Heilige Geist durch David niedergeschrieben hat in Psalm 51, dieser Bußpsalm schlechthin, als er geschrieben hat, lass deinen Geist nicht von mir weichen. Ja? Also das muss ein dramatisches Szenario gewesen sein, wenn die Herrlichkeit Gottes von einem Menschen gewichen ist. Und König David hat es leibhaftig an König Saul gesehen. Und uns ist jetzt hier verheißen, dass der Heilige Geist für immer bis in Ewigkeit bei uns bleiben wird. Und daran dürfen wir festhalten. Ja? Genau. Hier zu Beginn des Vers 17 haben wir die Aufschlüsselung, also ein anderer Beistand, der wird jetzt hier Geist der Wahrheit genannt und das ist der Heilige Geist. Und die Welt kann ihn nicht empfangen, denn sie beachtet ihn nicht, erkennt ihn nicht. Aber die Gläubigen, die Nachfolger Jesu, ja, die erkennen ihn. Und wir haben hier diese Wiederholung der Verheißung. Er bleibt in ihnen, in jedem gläubigen Nachfolger, bleibt der Heilige Geist, ja. Jeder, der an Jesus Christus als den Herrn und Heiland glaubt und aus tiefstem Herzen bekennen kann, dass er für ihn, für in dem Fall für mich jetzt auferstanden ist, der ist mit dem Heiligen Geist versiegelt, ja. Und dann dürfen wir an diesen verheißenden Worten festhalten, dass er bei uns bleiben wird und in uns, und hier haben wir es, im Gegensatz zu vorherigen Szenarien, hat der Heilige Geist jetzt Wohnung genommen von den Gläubigen, indem er in sie gekommen ist. Ja, das ist ein vehementer Unterschied im Gegensatz zuvor. Also hier haben wir ein Kennzeichen des neuen Bundes, der Heilige Geist hat Wohnung von den Gläubigen genommen und hat Einzug in sie gehalten. Der Herr Jesus hier in Vers 18 ist sich natürlich seiner Fürsorge, seiner Schäflein bewusst und er lässt uns wissen, dass er uns eben nicht als Weise zurücklässt, sondern er kommt zu euch, zu uns zurück. Ich komme zu euch, steht ja hier. Ja? Hier, was hier deutlich wird, ist, jetzt könnte man vielleicht daraus lesen, ja, der Herr Jesus wird wiederkommen zu gegebener Zeit, wenn er die Welt richten wird. Allerdings ist jetzt aus dem Gesamtzusammenhang damit jetzt nicht die Wiederkunft Jesu gemeint, sondern das Kommen Jesu durch den Heiligen Geist. Ja? Er kommt durch den Heiligen Geist zu uns und wird in uns sein. Und hier sehen wir auch diese Einigkeit zwischen dem Heiligen Geist und dem Herrn Jesus. Und hier können wir vielleicht auch nochmal auf die Dreieinigkeit an sich blicken. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Oder vielleicht nochmal anders formuliert, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Also das ist ja ein komplexes Gebilde, eine komplexe Einheit, die wir ja eigentlich mit menschlichen Worten so gar nicht wiedergeben könnten. Es sind drei Individuen, drei Personen, aber doch eins. Vielleicht lässt sich das an dem Bild der Familie so einigermaßen gut erläutern. Wenn wir eine Familie haben, wir haben den Familienvater, die Familienmutter, ich sage das jetzt bewusst, ich betone auf Familie, und dann die Familienkinder, Kind oder Kinder. Da haben wir auch drei verschiedene Einheiten, aber eine Familie. Und das gibt uns vielleicht mal eine Richtung vor, wie es sich bei der Trinität verhält. Und interessant ist dabei aber auch das Rollenverhältnis, die Aufgabenverteilung innerhalb der Trinität. Gott Vater, unter diesem hat sich der Sohn unterstellt, denn der Herr Jesus lässt uns die ganze Zeit wissen, dass es nicht er ist, sondern der Vater in ihm. Er hat nichts getan, was er nicht vorher vom Vater bekommen hat. Also diese permanente Unterordnung dem Vater gegenüber. Und ebenso verhält sich das mit dem Heiligen Geist, aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. In Vers 19erfahren wir, dass es noch eine kleine Weile dauern wird und die Welt sieht mich nicht mehr. Also hier haben wir jetzt den Aspekt des Ablebens, des physischen Ablebens des Herrn Jesus und seine Auferstehung. Ihr aber, die Jünger, werden ihn sehen. Er hat sich ja mehreren der Seinen zu erkennen gegeben. Und auch hier eine weitere Verheißung, weil ich lebe. Der Herr Jesus ist zwar gestorben, aber er lebt. Er ist ja auferstanden. So sollen auch wir leben. Ja? Also das ist auch etwas, auch wenn wir unser irdisches Zelt eines Tages abbauen oder wenn es abgebaut wird vielmehr, werden wir leben. Wir werden die Augen hier schließen und ihr Lieben, wenn wir sie aufmachen, sind wir beim Herrn Jesus. Also was Herrlicheres kann es doch gar nicht geben. Deswegen dürfen wir daran festhalten, weil er, unser Herr und Heiland lebt, werden auch wir leben. Halleluja. An jenem Tag werden wir, Vers 20, erkennen oder werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Also das ist jetzt ein sehr schwieriger Teil in diesem Text, denn was ist jetzt an jenem Tag, welcher Tag ist jetzt damit gemeint? Ist es der Tag der Auferstehung? Ja, denn der Vers zuvor gibt ja durchaus Anlass, so diesen Vers auszulegen. Nur was dann nicht ganz passt, ist der folgende Teil, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Das bietet ja Anlass dazu, dass es eher Pfingsten ist, als der Geist ausgegossen wurde, die Verheißung des Vaters. Denn auch als die Jünger die Apostel, den auferstandenen Herrn und Heiland, als sie ihm begegnet sind, vis-à-vis gegenüberstanden, konnten sie es ja noch nicht fassen, was der Herr ihnen da die ganze Zeit vermittelt hat. Aber es hat ja ein Paradigmenwechsel stattgefunden ab dem Zeitpunkt, als der Heilige Geist in ihre Herzen ausgegossen wurde. Ab da an waren sie nicht mehr wie zuvor. Ab da an hat Simon Petrus die Pfingstpredigt gehalten und es bekehrten sich 3000 Geschwister. Ja? Ab da an konnten sie die Dinge nachempfinden, was der Herr in seiner Dienstzeit der 3,5 Jahre sie versucht hat, erfassen zu lassen. Ja? Hier haben wir nochmal die Erinnerung in Vers 21 an das, wie diese Textpassage begonnen hat. Der Bezug mit der Liebe. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Also der Herr sagt hier, wiederholt, die Liebe zum Herrn wird dadurch bestätigt in der Einhaltung der Gebote. Unterstreicht das nochmal, wer aber mich liebt, jetzt wird es ja sehr interessant, der wird von meinem Vater geliebt werden. Also da auch nochmal eine Verheißung, dass der Vater denjenigen liebt und ich werde ihn lieben, also der Herr selber. Und als dritten Punkt, er wird sich demjenigen offenbaren. Also die Zusage, dass der Vater seine Kinder liebt, seine gehorsamen, gefolgsamen Kinder, wenn man so will, die Nachfolgenden. Der Herr Jesus wird sie lieben und als wunderbares Resultat eine Offenbarung. Jetzt kann man ja sagen, ja gut, aber ich habe mich doch bekehrt oder ich wurde bekehrt. Ich befinde mich in der Nachfolge. Gott sei Dank, wenn man das so sagen kann. Aber wer will denn hier nicht eine Offenbarung des Herrn? Wer möchte denn nicht, dass ich wieder was Neues, was Frisches von dem Herrn, mehr von dem Herrn Jesus und weniger von mir selber. Ja? Dass Christus in mir Gestalt annehme und mein Ich, mein Naturell immer weniger wird. Ja? Also das ist etwas, was mir so in der Vorbereitung hier auf diesen Gottesdienst, was mir so Freude bereitet hat, diese Offenbarung des Herrn. Jetzt kommt der Judas, also nicht der Iskariot, der dann fragt, Herr, wie kommt es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Interessant ist jetzt hier die Antwort, die der Herr Jesus dem Judas gibt. Das ist das dritte Mal, dass er jetzt hier auf diese Liebe zu sprechen kommt. Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen. Und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Also wir haben die Botschaft für heute, die heißt ja Verheißung. Aber ihr merkt, wie viele Verheißungen wir hier in dem Text finden, ja, die es gilt festzuhalten für uns und in Anspruch zu nehmen. Also wie wunderbar ist das, wenn wir den Herrn lieben, befolgen wir sein Wort. Ob wir das verstehen, nachempfinden können, steht auf einem ganz anderen Blatt. Ja? Wir haben ja jetzt in unserer Bibellese, wir gehen ja ein Jahr in diesem Jahr durch die ganze Bibel und da haben wir ja die Landeinnahme beziehungsweise die Einnahme Jerichos, davon haben wir ja gelesen, als Josua mit dem Volk Israel diese Festung eingenommen hat oder hat einnehmen dürfen. Das war ja eine Stadt, die Stadtmauern hatte, die so dick waren, das war ein Unikum. Und der Herr gab den Auftrag, dass sie um die Stadt herumziehen sollten. Auch da, wie kann man das rational erfassen, dass dann durch ein Umkreisen der Stadt diese dicken Mauer, da sagt doch der menschliche Verstand, wie kann das sein? Aber sie haben Folge geleistet und das ist das Entscheidende. Wir sind die Geschöpfe unseres Schöpfers, ja? Und wir können doch nicht mit unserem erschaffenen Verstand das erklären, was der Herr sich dabei gedacht hat. Das kann nicht funktionieren. Was wir aber machen können, und da möge der Herr uns doch dank der Kraft aus der Höhe die Hilfe dazu immer wieder bereitstellen, dass wir sagen, Herr, so wie Maria, ich bin der Knecht deiner Gnade, mir geschehe nach deinem Wort. Maria hat natürlich gesagt, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach seinem Wort. Und das ist diese Demutshaltung. Das ist diese Demutshaltung, die uns der Herr Jesus vorgelebt hat. Er hat nicht gesagt, ich bin es doch. Er hätte auch sagen können, ich hätte bei seiner Gefangennahme, kann ich nicht eine ganze Legion Engeln befehlen, dass sie mich jetzt erretten. Er hat aber diesen Weg gewählt aus Gehorsam. Ja? Und da spricht immer wieder diese Liebe, die der Herr Jesus zu seinem Vater hat. Und das war es auch, was ihm so zugesetzt hat in Gethsemane, als er da gebetet hat, Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Weil ihm da bewusst wurde, dass diese Einigkeit, die er mit dem Vater seit Anbeginn der Zeiten schon immer hatte, dass er da, weil er die Schuld auf sich genommen hat, die wir zu tragen hätten, diese Schuld hat den Vater in diesem Moment am Kreuz von Golgatha wegblicken lassen. Und das hat den Herrn Jesus so zugesetzt, dass er wusste, er wird da am Kreuz sein, getrennt vom Vater. Und er hat diese Worte am Kreuz von Golgatha, hat er gewählt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat nicht gesagt, mein Vater, wo bist du? Die ganze Zeit hat er immer mein Vater gesagt. Aber am Kreuz von Golgatha ließ er die ganze Welt wissen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja? Da spricht die Separation vom Vater aus diesem zutiefst betroffenen Herzen, dass der Vater in dem Moment nicht da war. Ja? Der Vater konnte sich, wo Sünde ist, kann der Vater nicht sein. Und da sind wir auch bei dem, wie wir den Heiligen Geist betrüben können. Ja? Wir lesen im Epheserbrief, betrüb nicht den Heiligen Geist. Oder an anderer Stelle in den Briefen, löscht den Geist nicht aus. Ja? Und was ist damit jetzt genau gemeint? Da können wir mal zurückblicken. Und zwar in Jesaja, Kapitel 63, Vers 10. Jesaja 63, Vers 10, da haben wir in diesem Zusammenhang, was die Betrübnis des Heiligen Geistes angeht, eine sehr schöne Erläuterung. Sie aber, das Volk Israel, waren widerspenstig und betrübten seinen Heiligen Geist. Da wurde er ihnen zum Feind und kämpfte selbst gegen sie. Also diese Betrübnis des Heiligen Geistes, die resultiert immer dann, wenn wir uns mehr unserem Naturell hingeben, diesem gefallenen Naturell, was ein Resultat aus dem Sündenfall ist, ja, der alte Adam, der wieder ausbricht, ja, vielleicht Jähzorn, Neid und dergleichen. Das sind alles Sachen, die wieder des Geistes sind. Wo der Geist uns reinholen will, ist in Besonnenheit, Liebe, ja, Geduld, Nachsicht, Vergebung, ganz, ganz klar. Auch da, ich glaube, wenn wir die Worte hören des Herrn Jesus, der uns aufruft, unseren Nächsten zu lieben, da kann man sagen, okay, aber unsere Feinde zu lieben und sie zu segnen, spätestens da ist ja Ende im Gelände und da merken wir, dass wir das ja gar nicht selber könnten. Und da kann es doch nur sein, ihr Lieben, wenn dem Herrn Jesus das so wichtig ist, und er hat es in der Bergpredigt gesagt, die so gehaltvoll ist, wenn dem Herrn Jesus das so wichtig ist, dass wir jemandem vergeben und nicht nur irgendwem, sondern mit dem meinen Feinden, wie gehe ich denn damit um? Wie gehe ich damit um? Ich kann ja dann nur mich in seine Nähe begeben und ihn bitten, Herr Jesus, ich habe extrem Mühe damit, ich schaffe es nicht, ich bin hier am Ende mit meinem Latein, aber dein Wort sagt mir jetzt, ich soll vergeben, ich soll meinen Feind lieben, hilf mir bitte dabei. Und wenn wir so in dieser Demutshaltung, in der Haltung des Bittenden zu ihm kommen, wird er unser Gebet erhören. Und das ist ein Gebet, was ja ein Resultat ist, welches auf seinen Worten basiert. Wie kann der Herr Jesus etwas abschlagen, wozu er uns aufruft? Das kann ja gar nicht gehen. Ja? Aber lassen wir uns damit hineinnehmen, wollen wir das? Und das ist das jetzt, wo unser Ich wieder dann durchbricht und sagt, der Frau Müller da, die hat mir vor x Jahren dann und dann dies, das, nee, alles kann ich machen, aber das nicht. Ja, doch, das, genau das, darum geht es. Und da will der Herr Jesus uns mit hineinnehmen. Und wenn wir uns mal vergegenwärtigen würden oder uns vergegenwärtigen lassen würden durch den Geist, was uns Gott der Allmächtige in Jesus Christus vergeben hat, wen soll es dann auf dieser Erde geben, dem wir nicht vergeben könnten oder wollten? Ja. Wen kann es da geben? Jesus hat uns am Kreuz alles vergeben. Aber ich möchte mich sträuben, jemandem zu vergeben. Da passt ja irgendwas nicht zusammen. Zu den Kindern würde man sagen, finde den Fehler. Ja. Genau. In Vers 24 haben wir jetzt mal im Gegensatz zu den Versen zuvor, als der Herr Jesus dreimal jetzt inzwischen gesagt hat, wer mich liebt, ja, der wird meine Worte befolgen. In Vers 24 lesen wir jetzt das Gegenteil. Also wer mich nicht liebt, ist ja der logische Umkehrschluss, ja, der befolgt meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein. Und hier haben wir das, was gerade kurz angesprochen wurde. Er beruft sich hier darauf, dass es das Wort des Vaters ist, der ihn gesandt hat. Ja? Und das sagt der Herr Jesus ja an mehreren Stellen. Und was interessant ist, dass selbst die Apostel, die Jünger Jesu, die ja dann auch einen nicht unerheblichen Teil des Neuen Testaments haben verfassen dürfen, dass sie ähnlich schreiben, ja. Wir denken an den Korintherbrief, den haben wir ja zuletzt auch gelesen, 1. Korinther 14, Vers 37, als der Heilige Geist durch Paulus geschrieben hat, wer meint, ein Prophet zu sein oder geistlich, der erkenne, dass dies Gebote des Herrn sind. Ja, da spricht Paulus, der beruft sich auf Gott. Jetzt kann es ja sein, wenn man jetzt kritisch, besonders kritisch wäre, und sagen so, ja, der Paulus hat das so geschrieben. Ja, aber was wäre denn, wenn das so wäre, dann würde Paulus ja hier eine Gotteslästerung betreiben, indem er sich darauf beruft, dass es Gebote des Herrn sind, obwohl es gar nicht so wäre, der Realität entspräche. Ja? Also das ist ganz wichtig. Der Herr Jesus handelt, spricht im Namen des Vaters und so taten es auch seine Jünger. Auf diesen Punkt gehen wir gleich nochmal näher drauf ein. Der Herr Jesus hier in Vers 25 lässt uns wissen, dies habe ich zu euch gesprochen, während ich noch bei euch bin. Ja, während ich noch bei euch bin. Lasst uns mal hier einhalten. Als der Herr Jesus die Seinen ausgesandt hat, immer zu zweit, zu Beginn des Dienstes, da hat er ja die aussendenden Jünger wissen lassen, in Matthäus 10, Vers 40, wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Ja? Und jetzt, wieso jetzt in Bezug auf Vers 25, ja, der Herr Jesus hat Dinge gesprochen, als er noch auf der Erde gewandelt ist. Er hat aber auch weiter gesprochen, als er schon nicht mehr da war. Und das hat er getan durch die Jünger, die vom Heiligen Geist vereinnahmt wurden und das weitergegeben haben, was der Herr Jesus dem Heiligen Geist eingegeben hat. Ja? Wir sehen das auch nochmal im Lukas-Evangelium, Kapitel 10, Vers 16. Wer euch hört, also die Jünger, der hört mich. Und wer euch verwirft, der verwirft mich. Wer aber mich verwirft, der verwirft den, der mich gesandt hat. Ja? Also da genau das gleiche Prinzip. Und dann lassen wir mal einen der Jünger selbst zu Wort kommen. 1. Johannes 4, Vers 6. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Ihr Lieben, das darf uns mit in einen Prozess, in eine Verheißung hineinnehmen, eine Gabe vielmehr der Unterscheidung. Und wir können das nur unterscheiden, ob es der Wahrheit entspricht oder eines Irrtums, wenn wir es anhand der Schrift verifizieren, anhand des Wortes, denn nichts anderes haben wir. Der Beistand aber, der Heilige Geist, also hier nochmal die Erholung dessen, dass der Heilige Geist der Beistand eben ist, den der Vater senden wird in meinem Namen. Und da spricht ja auch schon diese Gewissheit. Alle Verheißungen des Vaters sind in Jesus Christus Ja und Amen. Das haben wir ja auch letztens noch im Korintherbrief gelesen oder lesen dürfen. Alles ist in Jesus Christus abgesegnet, was der Vater uns, den Gläubigen, versprochen hat. Und dieser Beistand wird uns alles lehren und uns an alles erinnern, was er uns gesagt hat. Und das ist auch hier, wenn wir nochmal zurückdenken an den Vers vorhin, an jenem Tag, da haben wir auch nochmal diese Aufschlüsselung, an dem Tag, das kann jetzt also nur dann gemeint sein, Pfingsten, wenn der Heilige Geist einer Person teilhaftig wird, ja, wird er den Herrn verherrlichen. Denn in Johannes 16, die Verse 12 bis 14, müssen wir uns in diesem Zusammenhang auch nochmal kurz anschauen. Der Herr Jesus lässt uns dort nämlich wissen, noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Ja, das ist einfach zu viel. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Also hier genau das, dem Gedankengang anknüpfend, dass es noch nicht alles ausgesprochen ist, was der Herr Jesus den Seinen mitgeben wollte. Und hier sehen wir auch, dass der Heilige Geist nicht aus sich selbst reden wird, sondern er bekommt es von dem Herrn, sondern was er hören wird, das wird er reden. Er hört es ja von Jesus. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Ja, wenn wir jetzt hier mal einhalten, wann soll das denn geschehen sein? Ich könnte mich doch jetzt nicht hier hinstellen und sagen, der Herr hat mir gesagt. Und wie sollen die Ältesten, die Geistlichen einer Gemeinde das dann prüfen, wenn nicht an der Schrift? Ich kann doch jetzt nicht eine Prophetie an euch mitgeben und ihr merkt so, das kann gar nicht sein, weil der Kanon ist abgeschlossen, wenn es außerhalb der biblischen Parameter wäre. Alles, was außerhalb biblischer Parameter ist, da müssen wir sehr, sehr gewarnt sein und sagen, das finden wir so aber nicht in der Schrift. Das kann so nicht sein. Der Herr hat uns den ganzen Ratschluss, seinen Ratschluss in der Schrift offenbart. Paulus sagt in der Apostelgeschichte zu einer Gemeinde, ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes offenbart. Da sehen wir die immense Verantwortung eines Predigers, eines Pastors, der Herde, den ganzen Ratschluss Gottes zu predigen, zu verkünden und nicht nur Teile Auszüge dessen, ja, den ganzen Ratschluss Gottes, damit die Herde auf grünen Auen geführt wird, geleitet wird, satte, nahrhafte Nahrung bekommt. Ja. Vers 14, er wird mich verherrlichen. Der Heilige Geist wird Jesus verherrlichen. Und da müsste doch klar sein, der Steffen hatte das letztens auch mal in der Predigt, wenn ein Prediger oder ein Christ die Aufmerksamkeit mehr auf sich lenkt als auf den Herrn. Auch da kann man dann nur sagen, so, wir dürfen für denjenigen beten, wir müssen ins Gebet gehen, denn der Geist wird Jesus verherrlichen, so wie Jesus, unser Herr und Heiland, den Vater verherrlicht hat. Ja? Es ging der Vater, der Vater, der Vater. Und für uns wäre es jetzt Jesus, Jesus, Jesus. wenn der Heilige Geist uns komplett vereinnahmt hat. Denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Ja. Gut, ihr Lieben, ich möchte zum Schluss kommen und uns mit vier Versen mitnehmen in einen Prozess, in der Hoffnung, dass wir uns vom Herrn da mitnehmen lassen. Als erstes Galater 5, Vers 25, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Ja. Also wenn wir den Heiligen Geist bekommen haben, dann heißt, ist das nicht ein Automatismus, dass wir auch im Geist wandeln. Das ist ein Prozess und dem können wir auch uns verwehren, indem wir sagen, nee, ich mache das so. Und der Herr zwingt keinen. Er wünscht sich, dass wir mehr seiner Herrlichkeit teilhaftig würden, aber er tut es nicht mit Zwang. Ja? Er ruft uns auf, wie hier. Oder in dem nächsten Vers aus Kolosser 2, wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm. Ist genau das Gleiche. Ja. Der halbe Vers aus dem Epheserbrief, Kapitel 5, auch da ruft uns ja der Heilige Geist auf. Der Vorspann dieses Verses ist ja, berauscht euch nicht mit Wein, sondern werdet voll Geistes. Also die Zeit, in der wir hier auf der Erde sind, dürfen wir immer wieder beten oder in dieses Gebet des Herrn, des Vaters unseres einstimmen. Unser tägliches Brot gib uns heute, denn das ist es. Da bitten wir ja mehr von seiner Teilhaftigkeit. Der Herr Jesus ist das Brot des Himmels. Ja? Und wir brauchen mehr von ihm und weniger von uns. In Jesu Namen.